Guten Abend, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Gerne möchte ich euch dieses Mal eine Geschichte zur Jahreszeit passend erzählen, mit dem Titel «Im Schut von Sfirat HaOmer – Im Verdienst vom Omerzählen». Ihr wisst ja alle, dass wir um diese Jahreszeit von Pessach bis Shavuot jeden Tag und die Wochen zählen, bis wir dann nach dem Auszug aus Mitzrayim am Shavuot die Tora bekommen haben. Und jeden Tag zählen wir einen Tag dazu und jedes Mal ist es eine Mitzwe, wenn man zählt. Und darum möchte ich euch gerne eine Geschichte erzählen, die damit zu tun hat. Jochanan Beretzky war ein jüdischer Mann, der in Russland groß geworden ist. Zu seiner Zeit war es nicht erlaubt, irgendetwas mit der jüdischen Religion zu tun zu haben. Man durfte keine Mitzvot halten, man konnte nicht öffentlich Davenen beten, man durfte keine Brachot sagen. Wenn man etwas gemacht hatte, musste man das im Versteckten machen. Und wenn man dabei erwischt wurde, dann wurde man in ein Arbeitslager gesteckt. Und Jochanan Beretzky, der hat sich eines solchen Verbrechen in Anführungszeichen schuldig gemacht und er wurde in ein Arbeitslager geschickt. Es war verboten, dort Mitzvot zu halten. Aber Jochanan hat es trotzdem versucht. Wenn man ihn nicht genau beobachtet hat, machte er eine Bracha, bevor er etwas aß. Jeden Abend, nach zwischen Pesach und Shavuot, wenn es dunkel wurde, hat er Sfirat HaOmer gezählt. Und hier sind wir jetzt am 16. Omertag und er stellte sich hin und murmelte vor sich hin: Hayom Shisha Asayom Shehem Shnei Shavuot Ushnei Yamim LaOmer. Heute ist 16 Tage, das ist 2 Wochen und 2 Tage für Omerzählen. Und kaum hatte das fertig gesagt, kam ein Aufseher. Der Aufseher, der ist Peter. Aber ausnahmsweise war das ein anständiger Aufseher. Ein Gütiger. Und er hat gesehen, wie Jochanan gerade fertig etwas gemurmelt hat und er sagt ihm zu ihm: Jochanan, du musst vorwärts machen. In 5 Wochen kommen eine Gruppe von Aufseher und machen eine Selektion. Die werden aussuchen, wer von hier den Häftlingen in ein Konzentrationslager geschickt werden müssen. Also hier war ein Arbeitslager, da musste man sehr schwer arbeiten. Wenn man in ein Konzentrationslager geschickt worden ist, da wurde man eigentlich durch die schwere Arbeit und das zu wenig Essen und die Kälte ist man eigentlich gestorben. Und der Peter sagte jetzt zu Jochanan, in 5 Wochen werden eine Gruppe Leute kommen und sie werden heraussuchen, wen man in dieses Konzentrationslager stecken soll. Und ich habe Angst, dass du einer von diesen sein wirst. Denn du weißt, auch die anderen Aufseher haben dich manchmal dabei erwischt, wie du eine Mitzwa erfüllt hast. Du bist auf der Liste drauf. Also sorge dafür, dass du vorher verschwindest. Wie soll ich das schaffen? Sagte Jochanan. Du weißt genau, dass man von hier nicht einfach verschwinden kann. Niemand kann von hier flüchten. Peter lächelte Jochanan an und sagte zu ihm: Jochanan, ich kenne dich schon 3 Jahre. Ich weiß, dass du irgendeinen Plan hast. Ich habe dich schon genug lange beobachtet. Als du vor 3 Jahren hierher gekommen bist, da machte ich mir wirklich Sorgen um dich. Ich habe gemeint, du wirst das nicht überleben. Aber schnell habe ich verstanden, dass durch deine Gebete, die du jeden Tag hältst, durch deine kleinen guten Taten, die du jeden Tag machst, dass dir das Kraft gibt zum Überleben. Und seither beobachte ich dich immer. Du weißt, ich mag dich. Ich habe dir schon manchmal eine kleine Essensportion dazugegeben oder ein nettes Lächeln gegeben. Du weißt, dass ich dich mag. Und ich habe genau mitbekommen, dass du von deiner Baracke, von deinem Haus, wo du schläfst, einen Tunnel gebaut hast, einen Tunnel gegraben hast, der unter dem Weg im Arbeitslager durchgeht und der bis zum ersten Turm beim Eingang kommt. Dort haben wir einen Turm, wo Gäste schlafen, wenn sie hierher kommen, um das Lager zu besuchen. Und du hast einen Weg dorthin gegraben. Das habe ich gesehen. Und ich habe verstanden, dass du flüchten willst. Bitte verrat es niemandem, sagte Johanan. Natürlich nicht. Ich bin dein Freund, sagte Peter. Aber ich sage dir, du musst schnell verschwinden. In 5 Wochen kannst du nicht mehr durch. Erstens werden die Wachen in diesem Gästeturm wohnen. Und zweitens wirst du auf diese Liste, du bist auf dieser Liste drauf und man wird dich in das Konzentrationslager stecken. Also musst du vorher verschwinden. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, sagte Johanan. Ich habe jemanden einen Brief herausschmuggeln können und ich bekam eine Antwort, dass ich in 3 Wochen eine Adresse bekomme, wo ich, wenn ich flüchten kann, hingehen kann. Solange ich diese Adresse nicht habe, kann ich nicht einfach raus. Wo soll ich denn hin? Ich kann ja nicht einfach aus dem Lager ins Nichts. Du wirst einen Weg finden, hat Peter gesagt. Du musst vorher weg. Und damit ist Peter weggegangen. Es war schon wieder dunkel inzwischen. Und es war schon wieder ein Tag vorbei und schon wieder dunkel. Und Peter machte wieder die Bracha von Svirata Oma und sagte Hayom, Shibava Esayom, Shehem Shnei Shavuot, Ushloshet Yomim La Oma. Heute sind 17 Tage und 17 Tage, das sind 2 Wochen und 3 Tage, um Oma zu zählen. Und so ging noch einmal ein Tag vorbei. Dann kam Peter wieder zu Johanan und sagte, Johanan, schlechte Nachrichten. Die Delegation kommt nicht erst in 5 Wochen, sie kommen in 5 Tagen. Du musst verschwinden. Du musst einen Weg finden, wie du weggehen kannst. Johanan wartete nochmals einen Tag und als der 19. Oma-Tag begann, machte er die Bracha mit ganz einer großen Konzentration. Hayom Tisha v'Esayom. Heute ist der 19. Oma-Tag. Shehem Shnei Shavuot v'Chamisha Yamim la'Oma. Heute ist 2 Wochen und 5 Tage und ich muss heute etwas unternehmen. Als es dunkel, richtig dunkel war und die anderen Mitinsassen in seiner Baracke schlafen gegangen sind, nahm Johanan ein Tischtuch. Dieses Tischtuch hat er von Peter erhalten. Peter hat ihm gesagt, nimm dieses Tischtuch, dann hast du wenigstens eine Art Decke, um dich zuzudecken. Und Johanan hat in den letzten 3 Tagen jeweils eine Kartoffel auf die Seite gelegt und 2 Portionen Fisch auf die Seite gelegt und hat diese jetzt auch für den Weg mitgenommen. Er wartete, bis alle geschlafen haben, und dann öffnete er den Weg zum Tunnel. In seinem Baracke konnte man vom Boden ein bisschen Sand wegschieben und so konnte er in ein Tunnel kriechen. Er kroch in dieses Tunnel herein, legte den Sand wieder zurück und dann begann eine mühsame Kriecherei. Er stieß das Tischtuch vor sich hin, dann kroch er nach, dann stieß er das Tischtuch wieder vor sich hin. Dann kroch er wieder nach, dann stieß er das Tischtuch wieder vor sich hin und er kroch wieder nach und das dauerte alles über eine Stunde. Endlich, nach einer langen, langen, mühsamen Stunde ist er in diesem Gästeturm angekommen. Wo soll ich jetzt hingehen? Wie soll ich jetzt hier flüchten? Ich bleibe mal über Nacht noch hier, hat Johanan gesagt. Und er legte sich in einen Ecken und er schlief über Nacht noch in diesem Turm. Am nächsten Tag machte er sich auf die Richtung Hauptstraße. Er verließ den Turm, spazierte Richtung Hauptstraße und nach 10 Minuten kehrte er zurück und ging wieder in den Turm. Dieses Mal machte er sich auf den Weg Richtung See. Er lief 10 Minuten, kehrte wieder zurück, kam in den Turm, nahm einen dritten Weg, ging Richtung Spielplatz, ging 10 Minuten, kam wieder zurück und dann nahm er sein Tischtuch und ging Richtung Wald, in diesen Wald, in dem er normalerweise jeden Tag von der Wache hingeschickt worden ist, um Holz zu hacken. Warum hat er das so kompliziert gemacht? Was waren die Pläne von Jochanan? Jochanan wusste, sobald man entdecken würde, dass er geflüchtet ist, wird man nach ihm suchen. Und die Wachen, die haben Spürhunde gehabt. Spürhunde sind Hunde, die sehr speziell gut riechen können. Man gibt ihm ein Kleidungsstück vom geflüchteten Mann. Die riechen an diesem Kleidungsstück und dann riechen sie den Boden entlang, wo diese Person durchgegangen ist. Sie können so diesen Mann verfolgen. Jochanan hat sich jetzt überlegt, der Wachhund wird Richtung Hauptstraße gehen, aber nach 10 Minuten geht er wieder zurück, weil ich ja zurückgegangen bin. Und dann wird er Richtung See gehen und nach 10 Minuten geht er wieder zurück, weil ich ja auch wieder zurückgegangen bin. Dann wird er Richtung Spielplatz gehen und auch wieder zurückkommen. Und wenn er sich dann schlussendlich auf den Weg in den Wald machen wird, werden die Aufseher sagen, ach du dummer Hund, du hast keine Ahnung, wo du durchgehen musst. Hin und zurück, hin und zurück. Und jetzt gehst du noch in den Wald, in dem Jochanan sowieso jeden Tag geht. Und sie werden aufhören, nach ihm zu suchen. Jochanan kannte den Wald. Er war für viele Jahre jeden Tag dort. Und er wusste, mitten im Wald gab es einen Baum, und der hatte einen hohlen Stamm, da konnte er sich drin verstecken. Er ging also zu diesem Baum, kroch in dieses hohle Loch, legte ein paar Äste darüber, damit man ihn von draußen nicht sehen konnte, und kaum saß er drin, ist er eingeschlafen. So erschöpft war er. Doch war es kein bequemes Bett. Er lag dort zusammengekrümmt, und nach einer Stunde erwachte er und alles tat ihm weh. Gerne wäre er aus dem Baum gestiegen, aber durch die Äste sah er, dass es noch hell draußen war. Wenn es hell ist, kann er nicht rausgehen, die Gefahr ist zu groß, dass man ihn erwischt. Und er ist wieder eingeschlafen. Als er das nächste Mal aufgewacht ist, hat er gesehen, dass es dunkel ist. Und er hat gesagt, soll ich jetzt aussteigen? Soll ich lieber hier bleiben? Auf jeden Fall habe ich Hunger. Er holte das Tischtuch, öffnete es und was sah er da? Statt 2 Portionen Fisch hatte es 7 Portionen Fisch drin. Statt ein paar wenigen Kartoffeln hatte es 25 Kartoffeln drin. Und Jochanan hat verstanden, das ist ein Geschenk von Peter. Peter wollte nicht, dass er unterwegs verhungern würde. Dankbar nahm er eine Kartoffel, aß diese und ist wieder eingeschlafen. So blieb er für ein paar Tage in diesem hohlen Baum. Aber irgendwann einmal war es zu unbequem. Und auch das Essen würde nicht mehr lange reichen. Und er hat entschieden, ich muss mich trauen, wegzugehen. Es muss eine Lösung geben. Wo kann ich wohnen? Sicher nicht hier im Baum. Ich muss irgendwo einen Platz finden, wo ich hingehen kann. Als es dunkel wurde, kroch er aus dem Baum heraus und machte sich auf den Weg. Es hat inzwischen heftig zu regnen begonnen, aber Jochanan war froh darum. Wenn es regnet, sagte er, dann können die Hunde meine Spur nicht mehr finden, dann riecht es nicht mehr nach mir. Gut, dass es regnet. Und er begann zu gehen. Übrigens, auch in seinem Versteck hat er kein einziges Mal vergessen, Omer zu zählen. Jeden Tag hat er diese Mitzwe erfüllt. Es war so kalt, dass er von seinem Tischtuch ein Stück Stoff abgerissen hat und sich dieses Stück Stoff um seine Füße gebunden hat, damit die Füße nicht so frieren würden. Und so schleppte er sich durch diesen Wald. Aber langsam verlor er die Hoffnung und den Mut. Wo komme ich hin? Es gibt kein Ziel. Es gibt keine Stadt. Ich kann doch nicht für immer hier im Wald herumirren. Und als er so traurig vor sich hin zottelte, da meinte er, dass er von ferne eine kleine Bude sieht, eine kleine Hütte. Und das gab ihm wieder Kraft. Er schleppte sich zu dieser Hütte und gerade wollte er an der Türe klopfen, da überkam ihn die Angst. Was, wenn ich klopfe und russische Leute wohnen drin und sie werden wissen, dass ich der entlaufene Häftling bin und dann werden sie mich fangen und werden mich den Aufsehern übergeben. Nein, ich kann nicht klopfen, es ist zu gefährlich. Und er machte sich weiter auf den Weg. Er mochte nicht mehr. Er war so müde. Er hat so kalt gehabt. Er war so erschöpft. Und er dachte schon ans Aufgeben. In dem Moment sah er wieder eine Hütte. Ich schlepp mich mal dorthin. Ich werde dort klopfen. Schlimmer wie jetzt kann es mir ja auch nicht gehen, sagte Johanan. Und er schleppte sich zu dieser Hütte. Als er dort ankam, sah er auf dem Türpfosten ein schwarzes Tuch hängen. Warum hängt hier ein schwarzes Tuch? Könnte es sein, dass unter diesem Tuch eine Mesusa versteckt ist? Hoffnungsvoll tastete Johanan diesen schwarzen Stoff ab. Und wirklich, an einer Stelle spürte er, dass unter dem Stoff eine Mesusa versteckt ist. Wow! Danke, Hashem! Danke! Das ist der richtige Platz! Hier werde ich gerettet werden! Und dieses Mal klopfte er an die Türe. Aber nichts rührte sich. Niemand öffnete. Kann es sein, dass niemand zu Hause ist? Überlegte Johanan. Ich versuche es noch einmal. Diesmal klopfte er ein bisschen lauter und er hörte von der anderen Seite, wie schlurfende Schritte in die Nähe kamen. Sein Herz klopfte bis zum Hals oben. Er hatte solche Angst und solche Hoffnung, beides miteinander. Die Türe öffnete sich ein Spalt weit. Eine Frau mit einem Kopftuch schaute Johanan von oben bis unten ganz kritisch an. Und dann machte sie ihm ein Zeichen, er solle schnell eintreten. Johanan ging in die Wohnung rein. Die Frau schloss die Türe und Johanan begann zu zittern. Es war so kalt und hier ist so warm und er war so müde und er hatte so Hunger und er war so erschöpft und die Frau hatte Angst, dass er in Ohnmacht fallen würde. Schnell ist sie gesprungen, holte einen Stuhl, zeigte ihm, sich hinzusetzen und sagte, ist alles okay mit Ihnen? In diesem Moment kam von hinten ein anderer Mann nach vorne. Dieser Mann hatte einen Bart. Er hatte Peyot. Es war ein jüdischer Mann. Und Johanan war ganz froh. Und schon wollte er ihm sagen, ich bin auch ein Jid. Ich bin auch jüdisch. Ich bin ein Bruder von euch. Doch bevor er etwas sagen konnte, sagte der jüdische Mann, ihr seid von der russischen Polizei. Ihr kommt hierher, weil ihr meint, der Häftling sei bei uns. Der Häftling ist nicht bei uns. Wir haben keine Ahnung, wo der Häftling ist. Bitte, lasst uns leben. Wir haben nichts gemacht. Johanan hat verstanden, wenn er ihnen sagt, dass er nicht von der Polizei ist, werden sie ihm nicht glauben. Denn sehr oft haben russische Polizisten oder russische Aufseher sich so verkleidet, dass man gemeint hat, sie seien auch jüdisch. Und dann haben sie bei jüdischen Türen angeklopft und den Leuten eine Falle gelegt, eben zum Beispiel gesagt, ich bin auch jüdisch. Und wenn dann der russische Jid gesagt hat, ja, ich bin auch jüdisch, dann hat man ihn gefangen genommen und in ein Arbeitslager gesteckt. Und Johanan hat verstanden, wenn er ihnen jetzt sagt, dass er auch ein Jid ist, wird man es ihm nicht glauben. Sie werden ihn wieder wegschicken. Was soll ich machen? Wie kann ich ihnen beweisen, dass ich auch ein Jid bin, dass ich kein versteckter russischer Agent bin? Und plötzlich fiel ihm ein Halt. Es ist ja schon wieder dunkel. Ich habe heute Abend noch kein Sfirat HaOmer gemacht. Und er machte die Bracha und er sagte, Hayom, Shloshim v'shalosh Yom, Heute sind 33 Tage. Shehem Arba Shavuot, 4 Wochen. V'chamisha Yamim und 5 Tage La Oma, für Oma. Als der jüdische Mann das gehört hat, machte er einen Freudenschrei und er sagte, bist du einer von uns? Nur einer von uns kann wissen, dass heute 33 gezählt wird. Wer bist du? Bist du der Häftling? Bist du hierher gekommen? Jochanan war ganz glücklich und er sagte, ja, ich bin es. Und zum Glück danke Hashem, dass du meine Füße an den richtigen Platz gelenkt hast. Fast hätte ich an dem Häuschen vorher geklopft. Gut hast du das nicht gemacht, sagte der jüdische Mann. Hättest du es gemacht? Dort wohnen Russen und die sind mit der Regierung befreundet. Sie hätten dich bestimmt ausgeliefert. Wisst ihr, warum ich wusste, dass ihr hier wohnt, dass hier jüdische Menschen wohnen? Fragte Jochanan. Wegen der Mesusa, die ihr unter dem schwarzen Tuch versteckt habt. Ich bin so glücklich, dass ihr diese hängen gelassen habt. So habe ich euch gefunden. Wir sind auch glücklich, sagte der jüdische Mann und die jüdische Frau. So hast du uns gefunden. Wir sind so froh, dass du uns gefunden hast. Aber sag uns mal, wie kann es sein, dass du in einem Arbeitslager noch immer die Mitzvot eingehalten hast? Und nicht nur hast du die Mitzvot eingehalten, du hast sogar gewusst, wie viel man heute Oma zählt. Und Jochanan begann zu strahlen und er sagte, das war ein Geschenk von Hashem. Er hat mir immer wieder den Mut gegeben, dass ich nicht aufgeben soll. Und das war das, was mir Kraft gegeben hat, diese schwierige Zeit zu überstehen. Und so habe ich gewusst, dass heute Abend Lag bei Oma, 33. Oma-Tag ist. Wir haben gute Nachrichten für dich, sagte das jüdische Ehepaar. Wir kennen jemanden, der morgen von Russland über die Grenze wegfährt und er würde dich mitnehmen. So kommst du in Sicherheit, so wirst du gerettet. Und Jochanan sagte, Bischut Sfirat HaOmer, im Verdienst von Sfirat HaOmer ist mein Leben gerettet geworden.